Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Dringlichkeit lässt sich nicht dekretieren. Das meint die Autorin Petra Morsbach. Sie hat einen Essay geschrieben, in dem sie Stellung nimmt zu viel Hörigkeit in deutschen Institutionen. Dazu später mehr. Zunächst aber soll es hier um einen Roman gehen, der ein uramerikanisches Thema aufgreift, nämlich das Ausgesetztsein in der Wildnis. Ein Topos, der die amerikanische Literatur begleitet, seit die ersten Puritaner dort gelandet sind. Natur ist aber nicht immer nur feindlich, sondern kann auch ein Ort der inneren Erneuerung sein. Und genau darüber schreibt der junge amerikanische Autor Roy Curtis in einem vielbeachteten Debütroman. Roy Curtis ist 33 Jahre alt, er stammt aus Amarillo in Texas und lebt und arbeitet in Queens. Chloris heißt sein Roman nach der weiblichen Hauptfigur. Chloris, das ist eine betagte, nämlich 72 Jahre alte Frau aus Texas. Sie hat als einzige einen Flugzeugabsturz überlebt. Wie es dann weitergeht, das weiß nun Paul Stoop.
Chloris Waldrip ist 92 und nach eigener Aussage eine notorische Plaudertasche. Sie lebt in einem Seniorenheim in Vermont und erzählt uns ihr Leben. Oder richtiger, ihre beiden Leben. Denn lange lebte sie ruhig und höchst unspektakulär in einem 2000-Seelen-Ort in Texas. Ein treues Mitglied der Methodistengemeinde und 40 Jahre lang Leiterin der Schulbücherei. Im Sommer 1986 aber endet dieses Leben. Chloris ist 72 und lässt sich mit ihrem Mann, den sie nur Mr. Waldrip nennt, in einer kleinen Maschine zu einem Ferienhaus in den Bitterroot Mountains in Montana fliegen. Das Flugzeug stürzt ab, ihr Mann hängt tot in einem Baum. Die Witwe steht unter Schock, sie hat keine Ahnung, wie man in den Bergen überlebt. Aber sie wird kreativ, sammelt Trinkwasser in einem Stiefel ihres Mannes und lernt, Feuer zu machen. Die Angst vor den Naturmächten, die Behelligung durch Zecken, die Begegnung mit einem Berglöwen, der rückwärts geht, der Verlust ihrer Zahnprothese, der Hunger, der zur Not mit gerösteten Fledermäusen gestillt wird – Chloris hält das alles 77 Tage lang aus, wie sie im zeitlichen Abstand mit lakonischem Witz erzählt.
Die ledrigen Flügel knackten und der Körper blähte sich auf und platzte. Zu meiner Schande stellte sich heraus, dass es sich bei dem armen Geschöpf um ein trächtiges Weibchen handelte. Ich aß die komplette Mutterfledermaus und ihr ungeborenes Junges auf und nackte die Knochen ab. Es fiel mir nicht ganz leicht, sie zu zerkauen, da ich ja nur die Backenzähne benutzen konnte, seit ich meine Prothese im Fluss verloren hatte. Fledermaus schmeckte gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ein wenig wie Wachtel.
Die Natur erweist sich als Befreierin. Chloris kämpft gegen Naturgefahren, aber auch gegen Ekel und Scham. Innerlich entfernt sie sich so von ihrer alten, engen Welt, in der die Frisuren der Damen in der Gemeinde wichtiger Gesprächsstoff waren – und der Briefkontakt mit einer anderen Frau als der eigenen fast schon als Ehebruch galt. Die Natur bietet den Kontext für Veränderungen im Kleinen, nicht für große Gegenentwürfe wie die eines Henry David Thoreau, der sich in Walden von der modernen, urbanen Welt abwendet, oder einer Jocelyn Saussier, die eine Rentner-WG in den kanadischen Wäldern gegen soziale Gängelung aufbegehren lässt. In alternierenden Kapiteln bekommt der Leser auch Einblick in das, was sich draußen abspielt. Hauptfigur dieses zweiten Erzählstrangs ist Park Ranger Deborah Lewis. Ihre Ehe ist gescheitert, der Ex-Mann sitzt im Gefängnis, weil er drei Ehen gleichzeitig geführt hat. Lewis ist depressiv, flucht und trinkt unentwegt billigen Merlot aus einer Thermoskanne. Bärbeißig und meist betrunken führt sie einen kleinen Suchtrupp mehr oder weniger verkorkster Männer an, die mit Jeep und Flugzeug Chloris zu finden versuchen. Während die anderen schon bald die als vermisst gemeldete alte Dame schulterzuckend aufgeben, beharrt Lewis auch nach vielen Wochen darauf, alles zu tun, um Chloris Waldrip zu finden. Als sie endlich vor der Hütte steht, in der die Gesuchte Schutz gefunden hat, scheint es eine Sache von Sekunden bis zum Happy End zu sein. Aber Chloris, in Hörweite der Retter, beschließt, sich nicht retten zu lassen.
Ich stand vollkommen still. Ich tat überhaupt nichts. Ich hob nicht die Arme und ruderte nicht mit ihnen in der Luft herum. Ich rief nicht um Hilfe. Eine entsetzliche Traurigkeit ergriff mich. Und in diesem Augenblick fiel mir trotz der Momente der Verzweiflung, die ich da draußen im Bitterroot erlebt hatte, kein Grund ein, wieder nach Hause zurückzukehren.
Nach weiteren harten Wochen in den Bergen wählt Cloris doch noch den Weg in die bewohnte Welt, weil sie ein anderes Leben retten will. Im Wald hat sie nämlich einen Schutzengel. Ein geheimnisvoller, maskierter Mann beschattet sie und legt ihr jeden Tag Fische und Kleintiere hin, ohne seine Identität preiszugeben. Erst als dieser Retter schwer verletzt selbst auf Hilfe angewiesen ist, erfährt Cloris mehr von seiner Geschichte. Er wird vom FBI gesucht, weil er ein 10-jähriges Mädchen entführt haben soll, das seitdem verschwunden ist. Eine Neigung zu Minderjährigen gesteht er Cloris, beteuert aber seine Unschuld im Fall der Entführung. Die kunstvoll eingeflochtene Kriminalstory ist eine weitere Probe. Und Cloris, lange in rigiden moralischen Kategorien gefangen, schafft es, nicht zu urteilen, sondern die Ambivalenz auszuhalten. Ihr Schutzengel ist möglicherweise auch ein Verbrecher. Dieser Roman ist nichts für Leser, die es rasant mögen. Er entwickelt seinen Charme langsam. Durch Cloris in der Wildnis mäandernde Gedanken und die bizarren Dialoge des Ranger-Suchtrupps entfaltet sich das Panorama des weißen und konservativen Nachkriegsamerika jenseits der Küstenmetropolen. Überall normale, durchschnittliche Menschen, nicht dynamisch, nicht brutal, nicht ehrgeizig, sondern liebenswert unbeholfen und allesamt mit kleinen Marotten. Im Original heißt der Roman Kingdom Tide, eine im 20. Jahrhundert vor allem von Methodisten gesondert benannte Phase des Kirchenjahres, vom Spätsommer bis zum ersten Advent, also die zweite Hälfte der Trinitatiszeit. In diesen Wochen soll ein Christ Gutes in der Welt tun. Es ist auch exakt die Zeit vom Flugzeugabsturz bis zu Cloris' Rückkehr in die bewohnte Welt. Das Gute, das Cloris tut, mag die Milde gegenüber ihrem polizeilich gesuchten Begleiter sein, eher aber noch ihre Selbstermächtigung nach dem traumatischen Absturz. Sie ist in der Lage, den Charakter dieser Zeit für sich umzudeuten.
Für mich ist sie seit damals im Bitterroot eine Zeit großer Not und Trauer.
Einen Weg zurück nach Texas gibt es für Cloris nicht. Sie zieht in den Nordosten und entwickelt eine entspannte Lebensphilosophie, mit der sie dem Tod, dem sie 20 Jahre zuvor nur knapp entkommen ist, in Frieden entgegensehen kann. Mit dieser Geschichte hat der junge Ry Curtis ein reifes Debüt vorgelegt. Cloris ist ein lesenswerter, klug unterhaltender und nach einem behutsamen Beginn fesselnder Roman. Ein Stoff, aus dem die Coen Brothers eine großartige Serie nach Fargo-Art machen könnten.
Paul Stob sehr begeistert über Ry Curtis' Cloris. Aus dem amerikanischen übertragen von Cornelius Hartz, erschienen im CH Beck Verlag in München, 352 Seiten, 24 Euro. Und jetzt hat die Autorin Petra Moorsbach das Wort.
Meine Dringlichkeit war übrigens nicht, mich in das politische Geschehen einzumischen. Ich wunderte mich nur, wie selbstverständlich überall versteckte Gewalt ausgeübt und hingenommen wurde, indem man einfach nicht darüber sprach. Weil ich diese Gewalt für schädlich hielt, habe ich sie beschrieben und untersucht. Denn nur wenn man sie erkennt, kann man dagegen vorgehen.
Petra Moorsbach über ihre Motivation, einen Essay über Machtmissbrauch zu schreiben. Er trägt den Titel »Ein Elefant im Zimmer« und das meint bekanntlich eine Angelegenheit, über die alle Bescheid wissen, über die aber nicht gesprochen wird. Die 1956 in Zürich geborene Autorin hat einen ziemlich dicken Elefanten in deutschen Ämtern ausfindig gemacht und sie hat sehr genau nachgefragt. Eine Vorgehensweise, die man auch aus ihren Romanen kennt. Petra Moorsbach Romane spielen in ganz genau ausgeleuchteten Milieus, in der Opernwelt, in klerikalen Einrichtungen, bei juristischen Staatsdienern. Und jedes Mal hat sie ein feines Gespür für ihre Figuren und für gesellschaftliche Verschiebungen bewiesen. Der Elefant im Zimmer über Machtmissbrauch und Widerstand, ihr neuer Essay, wird uns nun vorgestellt von Eberhard Falke. Und für diesen Beitrag hat die Autorin die Textauszüge selbst eingelesen.
Tatsächlich, das ist eine interessante Frage. Warum gibt es so viel Machtgläubigkeit, Opportunismus und Fügsamkeit in einer Gesellschaft, in der jeden Tag Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat als höchste Werte beschworen werden? Warum sind solche Haltungsschwächen, die man gemeinhin nur Diktaturen zurechnet, so stark verbreitet? Und was lässt sich dagegen tun? Diesen Fragen widmet sich Petra Morsbach in ihrem neuen Buch »Der Elefant im Zimmer« über Machtmissbrauch und Widerstand. Darin schildert und analysiert sie drei Fälle aus den Bereichen Kirche, Politik und Kultur, in denen die Machtkontrolle, die wir in Demokratien gemeinhin für selbstverständlich halten, weitgehend versagte. Und sie versagte nicht etwa aufgrund von äußerem Druck, sondern von innen heraus, weil nämlich offizielle Vertreter der jeweiligen Institutionen sehenden Auges an dem Machtmissbrauch durch Kollegen oder Vorgesetzte mitwirkten, indem sie seine Aufklärung hintertrieben.
Es scheint absurd und unglaublich, dass renommierte Leistungsträger es nicht fertigbringen, ein entgleisendes Mitglied zur Ordnung zu rufen. Und doch ist es der Normalfall. Selbst wenn das deregulierte Mitglied sie alle und die ganze Firma gefährdet, solidarisiert sich das Gremium mit ihm, befeuert dadurch noch seinen Machtmissbrauch, macht sich mitschuldig und wird in der Folge darauf achten, nur Leute zuzuwählen, die die verdorbene Kultur billigen. Genau mit diesem Rätsel beschäftigen wir uns hier.
Der erste Fall, den Petra Morsbach untersucht, ist der des österreichischen Kardinals Grohr, der in den 90er Jahren Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz war. Er wurde 1995 von Betroffenen beschuldigt, als Religionslehrer fortgesetzten sexuellen Missbrauch an ehemaligen Schülern begangen zu haben. Was folgte, war ein jahrelanges Lavieren des Leugnens und Vertuschens durch den Beschuldigten und die kirchliche Hierarchie, bis er sich gleichsam in den Ruhestand retten konnte. Der zweite Fall betrifft den für fast alle Beteiligten höchst blamablen Kasus der bayerischen CSU-Politikerin Christine Haderthauer. Sie musste 2014 von ihren Regierungsämtern zurücktreten, weil sie mit ihrem Ehemann, einem Arzt, über Jahrzehnte an einem Geschäftsmodell beteiligt war, bei dem die hochpreisigen Modellautos aus der Produktion eines talentierten Psychiatriepatienten zu viel Geld gemacht wurden. Den noch größeren Skandal aber fabrizierte bei alledem der Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags, der im Einklang mit der Justiz parteiübergreifend dafür sorgte, dass die Fehltritte der Politikerin, obwohl sie sich nicht verheimlichen ließen, immerhin gehörig weichgezeichnet wurden, zugunsten ihrer Partei, ihres politischen Milieus und vieler Hände, die sich gerne gegenseitig waschen.
In den höheren Etagen sammeln sich besonders strebsame und machtbezogene Mitarbeiter. Ehrgeizige Leute hüten sich, ihre Vorgesetzten herauszufordern. Kritische Leute aber behindern die Ehrgeizigen und werden aus deren Kreisen ausgeschlossen. Das hält kaum einer aus, der sich auf ein Dienstverhältnis bis zum Pensionsalter eingerichtet hat.
Petra Morsbach dokumentiert haargenau den Verlauf ihrer Beispielfälle und diskutiert alle damit zusammenhängenden Aspekte bis ins Detail, von den psychologischen und sozialen Voraussetzungen bis zu den politischen, verwaltungsrechtlichen und juristischen Winkelzügen. Manchmal möchte man ihr zurufen, so viel Akribie wäre doch nicht nötig gewesen. Für unbefangene Leser mag das auch zutreffen. Aber Petra Morsbach rechnet nicht mit Unbefangenheit bei diesen ebenso unbequemen wie peinlichen Themen. Sie weiß, wer Korruption und Opportunismus anklagt, wer weit verbreitete, oft strukturelle Unsitten in Kernbereichen unserer Gesellschaft ins Visier nimmt, muss sich gegen erbitterte Einwände wappnen. Darum ist ihr großer Essay über den weißen Machtelefanten, der sich in vielen Vor- und Chefzimmern breitmacht und doch allzu gerne ignoriert wird, kein spielerisch elegantes Beispiel essayistischer Kunst, sondern harte Arbeit. Es dominieren die Dokumentation der Fälle, die Analyse und eine Argumentation, die Hieb- und Stichfestigkeit anstrebt, indem sie ihre Voraussetzungen scharfsinnig mitbedenkt.
Ich sehe mich nicht als Heldin, sondern gewissermaßen als Versuchsperson. Heraus kam ein Erkenntnisabenteuer von teilweise grotesker Komik, aber auch ein Blick in Abgründe.
Ein ganz spezielles Risiko geht die Schriftstellerin bei der Darlegung ihres dritten Beispielfalles von Machtmissbrauch ein. Hier ist der Schauplatz die Bayerische Akademie der Schönen Künste, also die Kulturszene, ihr eigenes Milieu. Sie selbst spielte in den geschilderten Kontroversen um einen Willkürakt der Akademieleitung als Rebellin eine Schlüsselrolle. Vor allem aber musste sie erkennen, dass auch in der Welt der vermeintlich so freien Geister viel Autoritätsgebaren und Unterwerfungsbereitschaft anzutreffen sind. Und in diesem wie den anderen Fällen verraten sich die selbstgerechten Autoritäten nicht zuletzt durch die Taktiken und Tricks ihrer Rechtfertigungssprache. Die Autorin nennt es einen Krimi der Sprache. Trotzdem kommt es Petra Morsbach keineswegs darauf an, einfach effektvoll Krach zu schlagen oder abgehobene Kunstflüge des Moralisierens vorzuführen. Vielmehr ist ihr Buch ein großer Appell dafür, Widerstand zu leisten gegen die schlechten Sitten und gewohnheitsmäßigen Kungeleien, durch die Demokratie und Rechtsstaat beschädigt werden. Petra Morsbach weiß, dass sich Schwächen von Menschen und Systemen nicht endgültig bereinigen lassen. Aber sie betont, die Demokratie bietet jede Möglichkeit, gegen Machtmissbrauch vorzugehen, auch wenn es meist nur wenige sind, die diese schwierige Aufgabe auf sich nehmen.
Es sind immer einzelne Figuren, die Missstände artikulieren und gegen sie Initiative ergreifen. Diese Figuren werden, wie alle unsere Fälle zeigen, von der mächtigen wie der unmächtigen Seite angegriffen, woraus sich ergibt, dass sie zu schützen sind.
Petra Morsbachs Essay über Machtmissbrauch und Widerstand ist ein starker Beitrag zur Staatsbürgerkunde im besten Sinne. Aufwühlend und aufregend einerseits, andererseits jedoch ermutigend, weil ihr Buch mit Leidenschaft und überzeugenden Worten daran erinnert, dass Recht und Wahrhaftigkeit immer bessere Gründe auf ihrer Seite haben als machtgestützte Rechthaberei.
Meint Eberhard Falke zu Petra Morsbach, Der Elefant im Zimmer, über Machtmissbrauch und Widerstand, Essay, erschienen im Penguin Verlag München, 364 Seiten, 22 Euro. Wer den Namen Petra Morsbach hört, der denkt vielleicht auch daran, dass sie vor 3 Jahren für ihren Roman Justizpalast den Wilhelm-Raabe-Preis bekommen hat. Mit diesem Preis wird ein Werk ausgezeichnet, das einen besonderen Stellenwert in der Entwicklung des Autors oder der Autorin markiert. Er ist mit 30.000 Euro dotiert und wird verliehen von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk. Seit heute ist die Shortlist zum Raabe-Preis 2020 bekannt. 4 der genannten Titel stehen auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis, nämlich Leif Rand, Allegro Pastel, Christine Wunicke, Die Dame mit der bemalten Hand, Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos und Iris Wolfs Roman Die Unschärfe der Welt. Ja, und dann gibt es da den einen Titel, der nur für den Raabe-Preis nominiert ist, nämlich Anna-Katharina Hahns neuer Roman Aus und Davon. Ein Generationenroman mit starken Frauenfiguren, der auf der Schwäbischen Alb angesiedelt ist. Im Hintergrund gibt es eine Auswanderung nach Amerika und es gibt auch eine fantastische Figur, den Linsenmeier.
Ja, der Linsenmeier ist sozusagen ein unbelebtes Objekt, was auch noch eine Hauptperson und eine Erzählerfigur in dem Roman ist. Und zwar ist es eine Puppe gefüllt mit Alblinsen, also ein urschwäbischer Typ, was man ja auch an seinem Namen hört. Und der Linsenmeier bringt so ein bisschen auch das Fantastische und die romantische Tradition, mit der ich gerne spiele, mit in den Roman.
Anna-Katharina Hahn über ihren Roman Aus und Davon. Heute wurde die Shortlist des Wilhelm-Raabe-Preises bekannt gegeben. Wer von den 5 nominierten AutorInnen den Preis bekommt, das erfährt man dann am 1. November. Mehr Literatur gibt es heute Abend in unserer Sendung Lesezeit um 20.30 Uhr. Dann hat der Wiener Philosoph und Autor Egon Christian Leitner das Wort. Immer im Krieg heißt sein Text über eine Gesellschaft im IQ-Wahn. Egon Christian Leitner wurde hierfür mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet während der diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Tage. Und hier ist nach den Nachrichten gleich zu erfahren, wie es mit dem Covid-19-Impfstoff steht. Dazu begrüßt sie Lennart Püritz. Und hier dankt fürs Zuhören. Tanja Lieske.